Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Herzlich willkommen zu Atem der Hoffnung. Die heutige Predigt hält der Stuttgarter Pastor Markus Jenkner. Oder besser gesagt, das Kind Gottes Markus Jenkner. Denn darum wird es in seiner Predigt gehen. Was es eigentlich bedeutet, Gottes Kind zu sein. Dazu müssen wir uns zunächst ansehen, wie der Gott eigentlich ist, der uns hier als Vater vorgestellt wird.
Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist, dass wir ihn Vater nennen dürfen? Es gibt in der Bibel verschiedene Bezeichnungen oder Anreden für Gott, aber die Anrede, die mich am meisten fasziniert persönlich, ist das Wort Vater, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Auch Jesus in der Bergpredigt, wo er uns das Mustergebet gegeben hat, es beginnt, Vater unser, der du bist im Himmel. Und ich möchte heute gemeinsam mit Ihnen der Frage mal nachgehen, was es bedeutet, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Dazu lade ich Sie ein, mit mir aufzuschlagen, Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 und wir lesen dort die ersten beiden Verse. Es heißt dort, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Die Situation, die uns hier beschrieben wird, ist, dass Jesus da ist und die Zöllner und die Sünder sich ihm nahen. Es wird hier auch so beschrieben, dass es, also im Griechischen kommt es deutlich hervor, dass es nicht nur etwas war, das einmal passiert ist, sondern es war immer wieder so, dass Zöllner und Sünder es gewohnt waren, sich Jesus zu nahen. Sie waren gerne bei ihm, waren gerne mit ihm zusammen und Jesus hat sie angenommen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der anderen Seite hat das gestört. Jesus möchte den Pharisäern und den Schriftgelehrten jetzt zeigen, ihnen jetzt klar machen, bewusst machen, dass wie er handelt, was er tut, dass das das Herz des Vaters, dass das das Herz Gottes widerspiegelt, dass es genau das Richtige ist, was er hier macht. Aber wie macht er das? Wie möchte er jetzt den Pharisäern und Schriftgelehrten das deutlich machen? Will er sie vor den Kopf stoßen und ihnen sagen, ihr liegt da komplett falsch und ihnen Bibelstellen zitieren? Nein, das macht er nicht. Jesus entscheidet sich dazu, in Gleichnissen zu reden. Das macht Jesus ganz oft. Bei Gleichnissen ist es so, dass man sich in eine Situation hineinversetzt, von einer anderen Person oder von einfach die Perspektive einnimmt von etwas und dann mit dem Herzen dabei ist und einem dann bewusst wird, oh, nachdem dann das Gleichnis vorbei ist, da bin ja ich vielleicht damit gemeint und dann vielleicht seine Meinung auch ändert. Und genau so geht Jesus vor. Er erzählt drei Gleichnisse. Wir kennen die Gleichnisse ganz gut. Diejenigen, die in der Bibel sich ein bisschen auskennen, diese drei Gleichnisse kennt man. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das sind 100 Schafe. Der Hirte hat die Schafe lieb und eins davon ist verloren gegangen. Und so geht er dem Verlorenen nach, bis er es finden möge. So lange. Und das zweite Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Da haben wir 10 Geldstücke, Groschen, die im Haus verloren sind. 10 Geldstücke, die im Haus sind. Und einer davon ist verloren. Und die Frau, die in dem Haus wohnt, die diesen Groschen nicht mehr hat, die sucht so lange, bis sie ihn finden möge. Wir haben also diese beiden Gleichnisse, wo Jesus etwas aufbaut. Es sind 100 Schafe. Und davon ist ein Schaf verloren. Danach haben wir 10 Groschen und ein Groschen ist verloren. Von 1% zu 10%. Und dann geht es weiter. Dann kommt das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, so wird es genannt. Ich würde eher fast sagen, es geht um die verlorenen Söhne vielleicht. Aber wir haben hier einen Sohn, der weggeht, der verloren ist, von 2. Also schon 50%. Es geht von Schafen, Tiere, zu denen wir jetzt nicht so den starken Bezug haben, zu Geld. Zu Geld haben wir schon ein bisschen mehr einen Bezug. Und von dem Geld geht es dann zum eigenen Kind über. Da wird also die Beziehung immer intensiver, immer stärker. Jesus baut hier etwas auf. Und er möchte die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit hineinnehmen in die Situation, dass wenn man etwas verloren hat, dass man sich so sehr freut, nachdem man es gesucht hat, wenn man es wieder gefunden hat. Und er vergleicht es dann jedes Mal damit und sagt, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der verloren ist, aber Buße tut, also umkehrt und wieder zurückkommt. So wird Freude sein im Himmel. Und die Situation haben wir ja jetzt gerade. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murren, weil Jesus die Zöllner und Sünder aufnimmt und mit ihnen isst. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Gleichnis, das uns so bekannt ist. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde es persönlich eher ein bisschen umbenennen. Ich würde sagen, der treffendere Titel ist eigentlich das Gleichnis vom liebenden Vater, vom nachgehenden oder sorgenden Vater. Warum? Das Wort Vater ist das Leitwort überhaupt in diesem Gleichnis jetzt. Es ist das Wort, was am häufigsten vorkommt. Und wir möchten es jetzt gemeinsam lesen, auch wenn wir es schon gut kennen. Aber auch ich, obwohl ich es schon so gut kenne, immer wieder, wenn ich es lese, da trifft es mich erneut, die Schönheit hier auch des Charakters des Vaters. Lesen wir mal die ab Vers 11. Er sprach aber, also Jesus spricht, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und der Vater erteilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Was Jesus hier macht, ist, er zeigt ganz schnell eine gewisse Ironie hier auf. Dieser jüngere Sohn im Hause des Vaters fühlt er sich offensichtlich etwas eingeengt und eingeschränkt in seiner Freiheit. Und er geht jetzt, er möchte weg, er möchte sein Leben selber in die Hand nehmen. Er sagt, ich möchte gerne den Teil des Erbes, der mir zufällt, und ich möchte mein Leben selber gestalten. Und das macht er nicht einfach im Nachbardorf, im Nachbarort, nein. Er geht in ein fernes Land, geht so weit wie möglich weg. Und dort heißt es dann, er vergeudet sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Aber die Ironie, die ich hier sehe, ist, er geht von der gefühlten Unfreiheit, wo er sich eingeschränkt fühlt, die Freiheit suchend in ein fernes Land weg und findet dort sich in der wirklichen Unfreiheit. Nämlich beim Schweinehüten, bei einem Schweinehirten, der ihm nicht einmal die Schoten, also das Essen für die Schweine gibt. Er geht von der gefühlten Unfreiheit zur wirklichen Unfreiheit. Und das wird innerhalb von ganz wenigen Versen schon beschrieben. Und dann ist er wirklich am Boden. In Vers 17 haben wir dann diesen Wendepunkt. Als er aber zu sich kam, als er zu sich kam und in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Jetzt hat also der Sohn hier wirklich, da wo er am Boden ist, da wo er wirklich nicht mehr weiter weiß im Leben, ein Gedanken, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Der Sohn hat eine Krise im Leben, eine Lebenskrise. Warum sind Krisen gut für unser Leben? Weil Krisen uns aufzeigen, dass das, worauf wir stehen, momentan auch stehen, dass das nicht ewig ist und dass es zerbrechlich ist. Krisen nehmen uns buchstäblich den Boden unter den Füßen. Wir fallen in ein Loch rein und dann fragen wir uns, was trägt denn wirklich im Leben? Wir Menschen, meistens bauen wir auf die Dinge, die wir so uns leisten können, die wir erreichen können. Wir definieren uns meistens über die Dinge, was wir können, wen wir kennen, was wir haben. Das sind meistens diese Dinge, über die wir uns definieren. Über unseren Arbeitsplatz, das Prestige, das wir vielleicht darüber bekommen, oder über das Auto, das wir fahren, die Klamotten, die wir tragen. oder über die Beziehungen, die wir führen. Aber was ist, wenn das mal wegbricht? Was ist, wenn plötzlich der Arbeitgeber kommt und sagt, wir müssen leider die Arbeitsstelle, wir müssen sie leider kündigen, es geht nicht mehr? Was ist, wenn man dann sein Haus nicht mehr abbezahlen kann und sein Haus verliert? Was ist, wenn man einen Unfall hat und seine Gesundheit verliert? Was ist, wenn die Dinge, auf denen man sonst so steht, wegbrechen? Dann kommen wir in eine Krise. Und in einer Krise fragen wir uns, was zählt denn wirklich? Was gibt es, worauf ich stehen kann, was Ewigkeitscharakter hat, was mich wirklich trägt, wo ich wirklich gehalten und getragen werde? Und das fragt sich der Sohn hier auch. Er geht in sich, er kommt zu sich und er erinnert sich an seinen Vater. Und der Drang jetzt zum Vater zu gehen, der Drang zum Vater zu gehen ist, weil er Hunger hat. Und so geht er jetzt zum Vater. Und er hat sich vorgenommen, drei Dinge ihm zu sagen. Erstens, er möchte erstmal sagen, ich habe gesündigt. Ich habe was falsch gemacht. Und das Zweite ist, was er sagen möchte, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das ist das Zweite, was er sagen möchte. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und das Dritte ist dann, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Also eine Bitte. Die Bitte ist, sieh mich so an, nicht mehr wie deinen Sohn. Ich möchte bei dir zu Hause sein, aber als Knecht, als jemand, der für dich arbeitet. Und mit diesen drei Dingen möchte er jetzt zu seinem Vater gehen. Jetzt macht er sich auf und geht zu seinem Vater. Und dann lesen wir in Vers 20, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Vielleicht machen wir hier erstmal noch einen Halt und schauen uns dann an, was der Sohn dann gesagt hat von diesen drei Dingen. Ich mache ganz bewusst einen Halt, weil Jesus spricht jetzt hier über den Vater und er sagt, der Vater sieht seinen Sohn, als er noch fern war und wurde innerlich bewegt. Der Sohn ist von zu Hause weggegangen. Der Sohn ist wohlgenährt von zu Hause weggegangen. Ihm ging es gut, hat Geld gehabt. Und jetzt hat er alles verloren, dort wo er war, weit weg in diesem fernen Land. Die Konsequenzen seiner Sünde waren an ihm sichtbar. Man konnte wahrscheinlich noch riechen, wie es sehr nach Schweinen gestunken hat. Die Konsequenzen seines sündigen Lebens waren deutlich sichtbar an ihm. Und so geht er und macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Und sein Vater sieht ihn von Weitem. Und sein Vater sieht ihn in seiner Sünde, in den Konsequenzen seiner Sünde. Und er wird innerlich bewegt. Wie geht es dir bei dem Gedanken daran, wenn Gott dich sieht in deiner Sünde? Wie geht es dir dabei, bei dem Gedanken, ich habe gesündigt? Denk daran, vielleicht letzte Woche, gestern Abend, heute Morgen oder wann auch immer das war. Und in dem Moment sieht dich dein Vater im Himmel. Er schaut dich an und er sieht dich in deiner Sünde. Was für ein Bild haben wir da von ihm, von unserem Vater im Himmel? Hier im Gleichnis steht, er wurde innerlich bewegt. Ich frage ganz oft, wenn ich Predigten halte in Kirchengemeinden, da frage ich die Menschen, wer von euch hat Gott schon einmal enttäuscht? Und ich frage auch sie, wer von ihnen hat Gott schon mal enttäuscht? Und meistens gehen die meisten Hände auch nach oben. Man sagt von sich, ja natürlich, ich habe Gott schon so oft enttäuscht. Er ist so geduldig und gnädig ist er zu mir, aber ich enttäusche ihn immer und immer wieder. Ich kann Gott nicht enttäuschen. Zu sagen, ich kann Gott enttäuschen, würde bedeuten, dass ich in der Lage gewesen wäre, ihm vorher etwas vorzutäuschen, was ich nicht bin. Und dass er sich in mir getäuscht hätte. Und dann mich in der Sünde sieht und dann sagt, also das hätte ich niemals erwartet von dem Markus, dass er das tut, dass er so tief fällt. Und dass Gott dann von mir enttäuscht ist. Gott kann ich nichts vortäuschen. Er kann sich in mir nicht täuschen. Und deswegen ist er auch von mir nicht enttäuscht. Das heißt nicht, dass Gott meine Sünde gutheißt und sich freut darüber. Aber er fällt nicht aus allen Wolken, wenn ich sündige. Und so geht es dem Vater. Er sieht seinen Sohn. Und da heißt es im griechischen Text, er rennt zu seinem Sohn hin. Er kann es nicht aushalten, an der Türschwelle erst seinen Sohn zu begrüßen. Er rennt hin, fällt ihm um den Hals, diesem stinkenden Sohn, nach Schweinen. Und er küsst ihn. Und jetzt kommt dann der Moment, wo der Sohn beginnt zu sprechen. Er hat sich ja drei Dinge vorgenommen zu sagen, nicht wahr? Und Jetzt kommt das Erste, was er ihm sagt. Der Sohn, Vers 21, sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven. So geht es weiter. Der Vater spricht zu seinen Sklaven danach. Eigentlich wollte der Sohn jetzt als Drittes seine Bitte an den Vater richten. Er wollte zu dem Vater sagen: Sieh mich an, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Ich bin es ja nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wie wertvoll fühlst du dich? Wir haben ganz oft die Übersetzung würdig. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Das griechische Wort hier meint, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wie wertvoll fühlst du dich? Das ist das Problem, das wir in unserer Gesellschaft ganz oft haben, dass wir ein Selbstwertproblem haben. Wer sind wir? Auch ein Identitätsproblem. Und damit einhergehend, was bin ich denn wert? Ich kann mich noch gut erinnern, als kleiner Junge in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, Wittendorf hat das geheißen. Und in dem Dorf, wenn ich da als, was weiß ich, 7-8-jähriger Junge durchs Dorf gelaufen bin und mich dann Erwachsene gesehen haben, dann haben sie gefragt: Wem kehrst du? Das ist so eine schwäbische Bezeichnung. Wem gehörst du, war die Frage. Und mit der Frage, wem gehörst du, hat man nicht gemeint, wessen Besitz bist du, sondern es war eigentlich die Frage, wer bist du? Und die Frage, wer bist du, habe ich beantwortet, indem ich die Frage beantwortet habe, wem gehörst du und wem gehöre ich? Meinen Eltern. Und da habe ich gesagt, ja, mein Vater ist der so und so, meine Mutter ist die so und so. Und dann wusste man, ah, okay, du bist der und der. Hätte ich gesagt, mein Vater ist der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika, was man mir sicher nicht abgekauft hätte, aber hätte ich das gesagt, dann hätte man mich ganz anders angeschaut, wenn man mir das wirklich auch geglaubt hätte. Dann hätte man mich ganz anders behandelt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ach, mein Vater putzt die Klos in Wittendorf in der Grundschule, wäre eine ganz andere Wertigkeit da. Was bin ich wert? Mein Wert kommt durch meine Herkunft ganz stark. Und deswegen bin ich so froh, dass ich weiß, dass ich geschaffen bin. Ich bin kein Zufallsprodukt aus einer Urschleimsuppe entstanden. Sondern ich glaube ganz fest daran, dass Gott mich gewollt hat als Mensch. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun und manchmal als Pastor und manchmal, da bin ich mit Menschen in Kontakt, die mir dann sagen, weißt du, Markus, meine Eltern, die haben mich eigentlich nie gewollt. Ich war das dritte Kind oder das vierte Kind und ich sollte eigentlich gar nicht mehr, meine Eltern haben eigentlich schon abgeschlossen. Meine Eltern haben mich gar nicht mehr gewollt. Wie schön ist es da zu wissen, dass man einen Vater im Himmel hat, eine himmlische Familie hat, die einen gewollt hat. Und so weiß ich als Mensch, als Christ, wo ich Gott zum Vater habe, da weiß ich, da wo ich herkomme, da war ich gewollt. Und da wo ich mal hingehe, da werde ich bereits sehnsüchtig erwartet. Wer so einen Gott hat, wer so einen Vater im Himmel hat, der ist auch im Hier und Jetzt schon voller Selbstwert. Weil er weiß, da wo er herkommt, da war er gewollt. Da wo er hingeht, da wird er schon sehnsüchtig erwartet. Dann ist man auch im Hier und Jetzt schon voller Wert und weiß, warum man lebt. Wir kennen das ja ganz gut, wenn man so sich Hochzeiten anschaut. Wir sind ja als Demokraten, sind wir ja der Monarchie gegenüber so ein bisschen eher, geben wir uns souverän distanziert. Aber wenn wir uns dann manchmal so Hochzeiten anschauen von einer Prinzessin und einem Prinzen, wenn sie miteinander vermählt werden und sie dann auf ihrem Schimmel angeritten kommen mit der Kutsche und alles und dann mit dem Schleier dann durchlaufen, dann staunen wir und bewundern, wie schön die Prinzessin ist, wie toll die Vermählung ist und alles. Da werden Menschen gefeiert, nicht aufgrund dessen, was sie alles vielleicht in ihrem Leben erreicht haben, wie viel sie können, sondern Menschen werden gefeiert einfach aufgrund ihrer Herkunft. Sie sind etwas Besonderes aufgrund ihrer Herkunft, weil dieser Prinz und diese Prinzessin einen Vater haben, der König ist. Wie viel mehr können wir dort als Menschen, die an Gott glauben, als ihren Vater, wissen, wir sind Königskinder, weil unser Vater im Himmel der König des Universums ist. Was sind wir wert? Der Sohn spricht zu dem Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber das Nächste, was er jetzt sagen möchte, ist: Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Sieh mich an wie einen Knecht von dir. Aber der Sohn kommt irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr dazu, das überhaupt noch zu sagen. Denn der Vater macht als nächstes Folgendes, er spricht zu einem Knecht und er ruft den Knecht herbei und wir lesen das dann in Vers 22, bringt schnell das beste Gewand heraus, das Beste, und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Und dann sagt er, denn dieser mein Sohn war tot, er ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. So ist es, wenn ich Gott finde. Wer sich auf die Suche macht zu seinem Vater, wer sich auf die Suche macht und seinen Vater sucht, wieder nach Hause zurückkehren möchte, so wie der jüngere Sohn hier, der wird schnell feststellen, dass lange bevor wir Gott gesucht haben, er uns schon gefunden hat. Er immer nach uns Ausschau gehalten hat. Seine Augen nie von uns weggerichtet waren. Wenn ich das erste Mal in seine Augen blicke, dann werde ich feststellen, seine Augen waren mein Leben lang schon auf mich gerichtet. Ich war nie allein, sondern da war ein Vater, der mich liebt. Und dann kommt man mit den ganzen Konsequenzen seiner Sünde nach Hause. Der Sohn, er hatte einen wunderbaren Ring an seiner Hand, als er von zu Hause weggegangen ist. Er hatte wunderbare Füße, schöne Schuhe an seinen Füßen. Der Sohn hatte Klamotten an, die waren tadellos, er war wohlgenährt. Er hat alles verloren. Aber der Vater gibt ihm alles wieder. Und das nennen wir Theologen Rechtfertigung. Man wird wieder in den gerechten Stand versetzt. Der Sohn hat alles verloren, aber der Vater gibt ihm alles wieder. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Eigentlich könnten wir sagen, naja, der Sohn, er hat sich so weit weg von Gott entfernt, er ist wieder zurückgekommen. Übrigens, wir können uns 1000 Schritte von Gott entfernen oder 10.000. Es ist immer gleich. Es braucht immer nur einen Schritt, um wieder zu Gott zurückzukommen. Warum? Weil Gott uns in seiner Liebe immer nachgeht, aber immer auf einen Schritt Abstand. Und diesen einen Schritt, den lässt er uns, den Schritt der Freiheit. Und den können wir immer wieder zu ihm zurückgehen. Und das ist ein Schritt in die offenen Arme des Vaters. Nicht zurück zu einem Vater, der mir dann so begegnet und mich maßregelt, mich tadelt für das, was ich alles falsch gemacht habe und mir das alles vorhält, sondern zu einem Vater, der mich mit offenen Armen empfängt, der mir ja entgegenrennt noch, wenn ich zu ihm laufe. Aber die Geschichte ist, wie gesagt, hier noch nicht zu Ende. Der Vater hat nicht einen Sohn, der verloren gegangen ist, ganz weit draußen und dann wieder zurückkam, sondern der Vater hat noch einen zweiten Sohn, einen älteren Sohn. Und dieser ältere Sohn, wie er sich jetzt verhält, das erschüttert den Vater. Er kann das gar nicht verstehen. Der ältere Sohn, wir lesen das ab Vers 25, war auf dem Feld. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Er merkt jetzt also darin, da passiert irgendwas zu Hause. Und dann spricht er zu einem Diener, Vers 26, und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er bekommt jetzt also Bericht darüber, was im Haus passiert ist. Wie reagiert jetzt aber der Sohn? Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Warum? Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der Sohn möchte nicht hineingehen in das Haus, jetzt, wo jetzt die Feier abgehalten wird für die Rückkehr seines Bruders. Und der Vater, genauso wie er es beim jüngeren Sohn gemacht hat, jetzt geht der Vater wieder den Weg zu seinem Sohn, zu seinem Kind. Und der Vater spricht mit ihm. Vers 29, die Antwort des Sohnes ist aber die folgende. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das Wort Vater, wie gesagt, kommt in diesem Abschnitt sehr oft vor. Aber der Sohn gebraucht es kein einziges Mal. Der ältere Sohn gebraucht es kein einziges Mal. Der Diener sagt zu dem Sohn, dein Vater, dein Bruder. So bezieht er sich auf seinen Bruder und auf seinen Vater. Aber der Sohn, er gebraucht nicht das Wort Vater. Er gebraucht nicht das Wort mein Bruder. Er sagt, dieser dein Sohn. Er spricht mit einem Diener, er ist auf dem Feld und als der Vater mit ihm spricht, dann sagt er ihm, so viele Jahre diene ich dir, hab Leistung gebracht, dein Gebot noch nie übertreten und mir hast du das und das nie gegeben. Kann es sein, dass dieser ältere Sohn auch verloren war? Er war zu Hause beim Vater, aber was er nicht hatte, war das Herz des Vaters. Er hat nicht die gleiche Leidenschaft, er hat nicht die gleiche Barmherzigkeit gehabt, wie das der Vater hatte zu seinem jüngeren Sohn. Er war die ganze Zeit bei dem Vater, aber er hatte nicht das Herz, nicht die Einstellung, nicht die Gefühle des Vaters. Und der Vater reagiert dann auch so. Er sagt zu ihm, Kind, das ist die Botschaft überhaupt, du bist doch mein Sohn, du bist doch mein Kind, du bist jetzt alle Zeit bei mir und alles, was mein ist dein. Aber man muss doch jetzt, da merken wir, wie erstaunt er ist, dass der Bruder sich nicht hineinfühlen kann in seine Situation. Man muss doch jetzt sich freuen und fröhlich sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. So endet die Geschichte, so endet Lukas Kapitel 15. Der Vater ist verwundert über die Einstellung seines Sohnes. Und hier haben wir das Ende also des Kapitels. Es hat damit begonnen, dass Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten in einer Situation war, wo er ihnen etwas erklären wollte. Ihnen zeigen wollte, dass so wie er reagiert, so wie er handelt, dass das das Herz des Vaters widerspiegelt. Und dann erklärt er das erste Beispiel vom verlorenen Schaf. Wo war das Schaf verloren? Ganz weit draußen. Dann erklärt er das Beispiel vom verlorenen Groschen. Wo war der Groschen verloren? Im eigenen Haus. Und so leitet er dann das Gleichnis ein von den verlorenen Söhnen. Wo war der erste, der jüngere Sohn verloren? Ganz weit draußen. Und wo war der zweite, der ältere Sohn verloren? Im eigenen Haus. Es geht im christlichen Leben nicht um Religion, es geht um eine Person. Und der ältere Sohn hat das nicht verstanden. Der ältere Sohn hat versucht, durch Leistung, so wie ein Knecht, sich bei seinem Vater die Gunst zu erspielen, aber er hatte nicht das Herz, nicht die Prägung des Vaters. Und wir haben begonnen mit der Frage, was bedeutet es, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen? Es bedeutet genau das, dass wir im Hause des Vaters sind. Nicht jeden Sabbat einfach nur da sitzen und einfach nur die Zeit absitzen, sondern wir sind im Haus des Vaters und wollen auch die Prägung des Vaters bekommen und dadurch auch das Herz des Vaters haben, das sich dann zeigt in der Liebe zu anderen. So eine Liebe kann man nicht produzieren, so eine Liebe kann man nur annehmen vom Vater und reflektieren. Und so ein Christ möchte ich sein und so wünsche ich mir auch für Sie, dass Sie das Herz des Vaters einfach durch die Prägung, die an uns geschieht, durch das Zusammensein mit ihm bekommen. Lassen Sie uns noch gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, Dankeschön, dass wir dich so nennen dürfen und dass es uns zu Kindern macht, zu Königskindern, die Wert und Identität haben. Dankeschön dafür, dass wir lange bevor wir in dem Bauch unserer Mutter waren, schon bereits in deinem Herzen waren. Und deine Liebe uns immer zur Verfügung steht und die Türe immer offen ist, nach Hause zu kommen. Dankeschön dafür im Namen Jesu. Amen.
Wenn Sie sich mit Gott als Vater auseinandersetzen, werden viele Menschen an ihren eigenen Vater erinnert. Und mitunter auch an dessen Fehler und Unzulänglichkeiten. Können Sie Gott als Vater begegnen? Ich möchte Sie heute ermutigen, sich auf ihn einzulassen. Werfen Sie alte Vorstellungen von Gott über Bord und seien Sie offen für neue.